Welche Kunden erreichst du selber und welche möchtest du vielleicht gerne noch zusätzlich erreichen? Und dadurch ist es wirklich eine Win-Win-Situation. Wir lenken letztendlich Neukunden in die Zeiten, wo sonst eher wenig los ist.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Heute geht es bei uns um einen eher unbekannten Markt, der aber vor Corona fast 190 Milliarden Euro schwer war. So viel Geld wurde allein in Deutschland für Freizeit, Unterhaltung und Kultur pro Jahr bezahlt. Mein heutiger Gast, Pirte Müller, arbeitet daran, dass das Geld ausgeben für eine gute Zeit auch weiter beiden Seiten Spaß macht. Den Verbrauchern, von denen einige ihr Budget einschränken müssen, und den Anbietern von Thermen, Freizeitparks und Co., die hohe Kosten haben, aber bislang auch viel Leerlaufzeiten. Wie das Kölner Startup Dynamize das ändern will, hören Sie im Podcast. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße ganz herzlich Pirte Müller, einen der Gründer von Dynamace. Und was das ist und was dahinter steckt, wird er uns bestimmt erzählen. Hallo Pirte.
Hallo, freut mich sehr, heute hier zu sein.
Vielen Dank, dass du da bist. Wir werden viel über unterhaltsame, gute, spaßige Orte reden in unserem Gespräch. Ich will zuerst aber einmal anfangen und dich fragen, was dein Lieblingsort selbst hier in der Stadt in Köln denn ist.
Ja, also mein Lieblingsort hängt schon auch ein bisschen mit unserem Geschäftsmodell tatsächlich zusammen, ist die Claudius-Therme in Köln.
Okay.
Das ist einer unserer ersten Partner. Ich bin aber auch privat schon vorher regelmäßig dahin gegangen, mache das auch immer noch, um einfach ja vom Alltagsstress entspannen zu können, bisschen saunieren, das Thermalbad genießen. Das mag ich sehr gerne.
Ja, okay. Und auf der anderen Seite gibt es einen Ort, wo du sagst, der hat besonders großen Verbesserungsbedarf in dieser Stadt.
Ja, also ich wohne seit 11 Jahren hier in Köln und eigentlich ein Platz, der mich immer genervt hat, ist unweit von hier, ist tatsächlich der Barbarossa-Platz.
Das hören wir tatsächlich häufiger, ja.
Also mich stört daran, dass so viel an Verkehrselementen zusammengeführt wird. Also da fahren ja die Hauptstraßenbahnen, irgendwie Autos, Fußgänger und Radfahrer. Aber für keinen ist es wirklich gut gelöst. Also es ist irgendwie als Fußgänger, man muss irgendwie gefühlt 10 Ampeln überqueren, um überhaupt eine Straße weiterzukommen. Und ich glaube, hier könnte man noch sehr viel verbessern.
Okay. Genau, ich würde so ein bisschen den Weg verstehen, auch wie ihr hin zu Dynamace gekommen seid. Tatsächlich, wie ist es überhaupt entstanden, die Idee, dass man genau sozusagen eine neue Zugangsmöglichkeit zu Tickets, zu günstigeren Tickets eben für Freizeitmöglichkeiten schaffen müsste mal?
Ja, also ich habe das Unternehmen mit einem Mitgründer ganz am Anfang gestartet, dem Jasper, und der war für ein Auslandssemester in Kanada. Und der war da in einem Restaurant und hat in diesem Restaurant eben festgestellt, um 17 Uhr war das, da war halt gar nichts los. Und das kommt tatsächlich aus dieser Idee. Also er war dort eben für ein Business Master. Die hatten da eine Case Study und haben überlegt, okay, was könnte man als Case aufsetzen? Und da war das Ganze eben Auslastungsoptimierung für Restaurants in diesen Off-Peak-Zeiten. Und Jasper und ich haben uns während des Bachelors und Masters schon immer sehr viel über verschiedene, ja, Ineffizienzen, sage ich mal, ausgetauscht. Wir haben ja beide VWL studiert, haben geschaut, wie kann man eigentlich theoretische Überlegungen in die Praxis übertragen. Und er hat mir dann von diesem Case erzählt und ich meinte, das hört sich wirklich spannend an. Ich hatte gleichzeitig tatsächlich selber zu dynamischer Preissetzung hier an der Uni einige Vorlesungen, habe da auch so ein bisschen mich in die Richtung weiterentwickelt. Und dann haben wir das Ganze hier in Köln gestartet mit einer Umfrage. Wir haben erst einige Restaurants gefragt und dann aber im Zuge dessen eben auch Freizeitanbieter.
Okay, ja.
Und haben dann letztendlich relativ früh für uns festgestellt, dass das eigentlich für Freizeitanbieter noch besser geeignet ist, weil diese Problematik der schwankenden Auslastung da eigentlich noch vehementer ist als in diesem Restaurantsegment mhm. und haben dann eben mit einigen dieser Pilotkunden auch direkt starten können.
Mhm. Okay, also wahrscheinlich auch einfacher, Leute zu überzeugen, vielleicht mal ein bisschen früher in die Therme zu gehen, als um 16.30 Uhr Mittag zu essen oder Abend zu essen, ne?
Ja, auch das kommt dazu. Klar, also man hat auf beiden Seiten diese Vorteile. Was für uns so das Hauptargument war, ist eigentlich die Kostenstruktur. Also mhm. wenn ich mir ein Thermalbad angucke, dann hat man da wirklich bis zu 2/3 der Kosten kommen von den Energiekosten. Mhm. Das heißt, das Wasser und die Saunen müssen ja erhitzt werden. Und das, ob jetzt eine Person oder 1000 Personen da drin sind, sind eigentlich fast die gleichen Kosten. Und das macht natürlich dann sehr viel Sinn, irgendwie zu versuchen, mehr Leute eben dahin zu bekommen, um eben aus Sicht des Thermalbads das Ganze profitabler zu gestalten. Und gleichzeitig als Kunde freue ich mich natürlich, wenn ich dann irgendwie Geld sparen kann.
Mhm. Ja. Du hast es gerade angesprochen, dass das Auslandssemester von Jasper bei dir auch Seminare, Case Studies sozusagen drumherum. Das heißt, ihr habt ja, glaube ich, direkt aus dem Studium heraus auch gegründet, jetzt so mit ein bisschen Zeit, die schon vergangen ist. Was war vielleicht das Gute daran? Was hat aber vielleicht auch gefehlt, wenn man sozusagen noch wenig praktische Erfahrungen gesammelt hatte?
Ja, ich glaube, dass auf beides ist die Antwort eine gewisse Naivität. Mhm. Also ich glaube, dass das Vorteil ist, weil man einfach anfängt. Man sagt einfach, okay, wir haben Bock da drauf, wir sehen da großes Potenzial drin und macht einfach. Ich glaube, das ist im Bereich des Gründens ganz wichtig, dass man diese Einstellung hat und nicht alles zerdenkt, weil wenn man das macht, dann kann man sehr schnell bei jedem Business Case sagen, okay, das ist zu hohes Risiko oder da sind zu viele Nachteile, das machen wir einfach nicht. Gleichzeitig hilft es natürlich schon, auch eine gewisse Berufserfahrung oder natürlich auch ein Netzwerk vor allem zu haben, was wir beide jetzt einfach nicht hatten. Und das mussten wir uns jetzt am Anfang dann eben aufbauen. Wir mussten in Verbände eintreten, wir mussten einfach auf Messen gehen und dort mit sehr vielen verschiedenen Entscheidern letztendlich aus der Freizeitbranche reden, mhm. die auch erstmal überzeugen, dass wir was auf dem Kasten haben. Und das ist natürlich ein Prozess, der auch eine ganze Zeit lang dann dauert.
Mhm. Ich glaube, 2019 ging's los bei euch ungefähr, ne?
Genau, also 2019 haben wir mit der Pilotphase gestartet und Anfang 2020 haben wir dann die Kapitalgesellschaft gegründet.
Mhm. Wie ging es los? Also wie waren die ersten Meter? Du hast schon gesagt, die Kontakte musste man vielleicht erstmal aufbauen, also wahrscheinlich viel erzählen, herumfahren, pitchen der Idee. Also wie ging es los und was ist auch bis heute quasi daraus entstanden?
Also zum Beispiel, was wir am Anfang, glaube ich, extrem gut gemacht haben, ist, wir haben nicht versucht, direkt das zu verkaufen, sondern mhm. wir sind einfach da auch sehr naiv letztendlich, aber dann vielleicht auch erfrischend hingegangen, zum Beispiel zum Kölner Zoo und zu der Claudius-Therme und haben gesagt, wir kommen hier gerade von der Uni, wir haben so das Dynamic Pricing als Technologie auf dem Schirm, wir würden das gerne zusammen mit euch besprechen, habt ihr mal eine halbe Stunde Zeit, um euch das anzuhören. Und dann haben wir letztendlich einfach auf diese kalten E-Mails eine sehr große Resonanz bekommen, womit wir nicht unbedingt gerechnet hatten, weil die Leute aus meiner Sicht nicht den Eindruck hatten, und das wollten wir eben auch nicht, dass wir denen direkt was verkaufen wollten, sondern wir hatten einfach ein Konzept, was jetzt so in dieser Branche noch nicht so bekannt war, und wollten die ehrliche Meinung hören. Und dann haben wir aus diesen Erstgesprächen auch eine Pilotphase direkt mit 12 Partnern mhm. Aufbauen können, wo wir dann eben gestartet sind hier in Köln und wo wir zusammen mit den Partnern letztendlich das Produkt und die Plattformidee auch weiterentwickeln konnten.
Mhm. Du sprichst von der Plattform. Das klassische Problem bei so einer Plattform ist ja immer, beide Seiten irgendwie an den Start zu kriegen. Die ersten 12 Anbieter sozusagen hattet ihr dann, hast du berichtet. Wie gelang es denn, wie gelingt es auch heute, dann die Nutzer dazu zu bringen, Dynamace aufzusuchen, erstmal zu wissen, was es ist und was ist auch die Motivation der Nutzer, mit der sie lockt und die sie dann vielleicht auch sozusagen erfüllen können?
Ja, also da wir ein digitales Geschäftsmodell sind, setzen wir überwiegend auch auf digitales Marketing. Mhm. Viel geht über ganz klassisch Instagram und Google. Gerade bei Google ist es so, dass wenn jemand Claudius Therme direkt googelt, dann wird er uns nicht finden oder irgendeine Therme. Aber wenn es halt darum geht, dass wir Leute wirklich nach günstigeren Alternativen suchen, da sind wir dann relativ weit oben. Mhm. Und das klappt eben gerade in der jetzigen Zeit halt sehr gut, weil die Leute halt schon gucken, wie kann ich denn Geld sparen bei den Angeboten.
Also wenn ich sozusagen Wellness günstig Rheinland suche, dann ist die Chance hoch, dass ich bei euch lande.
Genau, mhm. Genau. Und gleichzeitig sind wir eben vor allem auf dieses junge Zielpublikum dann auch aus. Also die Kernzielgruppe bei uns ist im Alter zwischen 18 und 40 Jahren. Mhm. Da kommen eigentlich über 80% unserer Buchungen wirklich her. Und das ist dann auch eine sehr schöne Win-Win-Situation, weil wir genau eben diese Kunden bringen über eine mobile Buchung an die Partner, und viele der Anbieter tun sich eben schwer damit, genau diese Zielgruppe auch zu erreichen, sondern die sind dann eher im Alterssegment 40 plus stark, und dann ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Synergie, dass wir genau Neukunden eben in die Randzeiten bringen, wo sowieso freie Kapazitäten dann vorhanden sind.
Sind das die klassischen Schnäppchenjäger, die auch manches Unternehmen vielleicht gar nicht unbedingt als Kunde haben will, weil die dann vielleicht nicht wiederkommen, oder habt ihr schon so ein Bild vom typischen Nutzer bei euch?
Ja, das sind natürlich auch zu einem gewissen Teil, also Schnäppchenjäger hört sich direkt so negativ an. Das sind halt Menschen, die bewusst auf ihr Geld achten und gucken, wo können sie halt Geld sparen. Gleichzeitig sind es aber auch einfach junge Menschen, die halt gerne schnell über ihr Handy buchen. Auch da sind wir halt sehr stark, da legen wir sehr großen Wert drauf, einfach eine Customer Journey zu haben, die unkompliziert funktioniert und die fürs Handy optimiert ist. Und das sind vor allem Studierende, Berufseinsteiger und junge Familien derzeit, die über uns buchen. Das können wir so durch unsere Marketing-Auswertung auch ganz klar feststellen.
Mhm. Was sind da so die beliebten Ziele oder sozusagen, was sind auch die Punkte, die bei euch jetzt alle vertreten sind? Also ich hatte mal quer geguckt, Wellness hatten wir jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen als Punkt, aber auch, ja, glaube ich, Sporthallen zum Teil, Escape Rooms und ähnliche so Quiz-Sachen. Also was funktioniert vielleicht auch besonders gut bei euch?
Ja, also wir haben tatsächlich eine sehr hohe saisonale Komponente. Mhm. Ist auch jetzt nicht so verwunderlich, aber jetzt gerade ist Wellness halt sehr, sehr stark nachgefragt. Das würde ich sagen, ist so das Top-Segment, ob es hier eben die Claudius-Therme ist, ob es die Carolus-Thermen in Aachen sind, hier direkt auch nebenan die Mauritius-Therme im Mauritius-Viertel. Das sind so die Top-Seller jetzt gerade. Wir haben auch Thermen außerhalb von NRW, die sich auch, ja, die sehr beliebt sind. Und im Sommer, wenn dann die Freizeitparks so aufmachen, dann sind das auch sehr beliebte Ziele. Dann ist auch der Kölner Zoo ein absoluter Top-Seller bei uns.
Du hast es gerade schon angesprochen, als wir über das Thema der möglichen Ersparnisse auch gesprochen haben. Jetzt gerade befinden wir uns irgendwie in Wochen, in Monaten, wo bei vielen vielleicht auch gerade die Energierechnung kommt oder droht, wo wir ein halbes Jahr mit sehr massiver Inflation hinter uns haben jetzt. Bremst euch das total aus, weil ihr merkt, dass die Leute eben da sparen, wo man am einfachsten sparen kann. Also auf den Tag im Zoo kann man mit schweren Herzen vielleicht, aber am einfachsten noch verzichten. Also ist das eine schwierige Situation oder ist das sozusagen ein Vorteil, dass man dann vielleicht die 15, 20, manchmal sogar 30% bei euch sparen kann?
Ja, du hast es sehr gut zusammengefasst. Also das sind genau die beiden Effekte, die wir auch beobachten. Wir haben eben einerseits Menschen, die, also erstmal würden wir so schätzen, oder da nicht nur wir, sondern da gibt es einfach Schätzungen, dass so 2/3 aller Haushalte gerade eben Einsparungen tätigen müssen. Und wir haben eben einen Teil, da ist das Ganze so gravierend, dass sie genau eben auf diesen Luxus dann verzichten. Wir haben aber einen größeren Teil an Menschen, die sich das halt weiterhin, sag ich mal, gönnen, weil das natürlich auch wichtig ist. Also ich glaube, insgesamt leben wir gerade in sehr schwierigen Zeiten. Man kann viele verschiedene Aspekte irgendwie benennen, wie man eben da zu diesem Entschluss kommt. Und dann ist es halt wichtig, ab und zu auch mal ein Highlight zu haben, ne? Also dass die Familie dann halt mal einen Tag in den Zoo geht, dass man sich als Studierender einfach mal einen Abend da in die Claudius-Therme setzt und ein bisschen entspannt. Solche Sachen sind halt unheimlich wichtig jetzt im Winter. Und genau so sehen das halt viele unserer Nutzer auch. Mhm. Und deswegen überwiegt dieser Effekt ganz klar. Das können wir auch an unseren Zahlen, wenn man das zum Vorjahr sozusagen vergleicht, feststellen.
Also man gönnt sich mal wirklich was sozusagen mit dem Besuch.
Genau, und spart halt dann gleichzeitig, aber Geld bei uns, ja.
Jetzt, genau, habt ihr euch sozusagen reingearbeitet in eine Branche, die vielleicht manchmal so ein bisschen auch unterm Radar läuft oder sozusagen unterm Radar läuft, wie groß sie tatsächlich ist, weil so viele oft ja sehr kleine Anbieter dazugehören, wo man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick die Therme mit dem Zoo, mit dem Kartfahren vergleichen würde, aber natürlich alles so ein bisschen in dieser Bereich Freizeiterlebnisse sind. Wie sieht es da überhaupt aus, wenn wir mal so ein bisschen vielleicht auch auf Köln, auf das Rheinland gucken, was das grundsätzliche Angebot tatsächlich angeht?
Also wir haben insgesamt jetzt gerade 100 Partneranbieter, mhm, und davon sind circa die Hälfte in NRW. Und da sind eben ja Freizeitparks, Zoos dabei, Wellnessanbieter, das sind so die großen. Events gehören auch noch dazu, wie zum Beispiel jetzt Starlight Express oder einzelne Events, die in der Lanxess Arena stattfinden. Und dann haben wir eben ja kleinere, wie zum Beispiel Sportstätten, wie zum Beispiel auch kleinere Touren, Städtetouren, Veranstalter, die eben auch dazugehören. Und insgesamt ist das schon ein wahnsinnig großer Markt, wenn man eben all diese Freizeitaktivitäten dann zusammenzählt. Mhm.
Und wie geht es denen gerade? Also wenn ihr mit euren Partnern spricht, wahrscheinlich auch ähnliche Effekte in beide Richtungen, aber wie kommen die durch den Winter im Moment?
Ja, ich würde sagen, die haben momentan zwei Kernprobleme. Das eine ist eben, dass sie die Kosten nicht einfach weitergeben können, weil, ne, also die zum Beispiel die Therme hat eben natürlich auch gerade sehr hohe Energiekosten und die können aber nicht einfach so ohne weiteres die Preise erhöhen, weil dann kommt keiner mehr. Mhm. Auch da sind wir Teil der Lösung, weil wir eben über diese dynamische Preisgestaltung dafür sorgen können, dass wir einen guten Ausgleich finden zwischen den Preisen und der Auslastung für beide Marktseiten. Das andere Problem ist der Personalmangel. Das ist ein Problem, was sich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr abzeichnet und wo es auch noch keine richtige Lösung für gibt. Ich denke, es wird sich nach dem Winter etwas entspannen, aber insgesamt muss man sagen, geht es der Branche gut. Also es sind alle froh, dass die schlimmsten Corona-Zeiten überstanden sind. Es sind alle froh, dass man ohne Einschränkungen der Besucherzahlen operieren kann und grundsätzlich geht es darum, Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Und das merkt man in dieser Branche auch. Die Menschen arbeiten hauptsächlich mit Menschen dann zusammen, denen es gut geht, die sich entspannen, die sich was gönnen. Und das ist was Schönes.
Okay. Wie ist es gelungen und wie gelingt es vielleicht auch jetzt dann euer Modell, was ja doch vielleicht für manche überraschend noch neu ist auch in der Branche oder zumindest noch sehr jung ist in der Branche, das zu vermitteln? Also wie erreicht ihr die Veranstalter und wie viele sind neugierig, wie viele legen vielleicht auch direkt auf, wenn der Anruf kommt?
Also wir haben im Kern zwei Vorteile, die wir in dieser Vermittlung haben und wir haben jetzt gerade auch einen sehr großen Zuwachs an neuen Partnern. Das eine ist, die Nutzung von Dynamaze ist ziemlich risikolos, weil wir haben, wir konzentrieren uns ja auf die Zeiten, wo sonst eben sehr wenig Leute kommen und das kann der Partner auch selber mitsteuern. Also wir haben ein Partnerportal, wo man über Live-Schnittstelle sagen kann, wie viele Tickets möchte ich jetzt zu welchen Zeiten verkaufen und wir sorgen dafür, dass wir zusammen mit dem Partner wirklich Neukunden bringen. Also wir setzen uns da wirklich hin und sagen, welche Kunden erreichst du selber und welche möchtest du vielleicht gerne noch zusätzlich erreichen. Und dadurch ist es wirklich eine Win-Win-Situation. Wir lenken letztendlich Neukunden in die Zeiten, wo sonst eher wenig los ist. Und das ist natürlich ein Zuwachs für die Partner und das verstehen die auch. Und insofern sind wir mit dem Partnerwachstum momentan eigentlich sehr zufrieden, was wir haben.
Okay. Wie findet man da genau die Punkte oder auch die Rabatte letztendlich, die man braucht? Weil wir hatten am Anfang das Beispiel, dass man vielleicht jetzt nicht um 16:30 Uhr Abendessen gehen will. Jetzt gibt es ja einfach auch weniger Leute, die am Mittwoch um 11 Uhr in die Therme gehen können oder um Donnerstag um 13:30 Uhr in Escape Room. Also woher schöpft man die Leute? Wie findet man die richtige Formel quasi pro Veranstalter oder Anbieter?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir arbeiten da mit drei verschiedenen Komponenten zusammen. Das eine ist, wir arbeiten eben über dieses Partnerportal immer direkt mit dem Partner zusammen. Das heißt, der kann vorgeben, was ist der maximale Rabatt, den er auch bereit ist zu geben, weil wir halt nie wollen, dass es jetzt in einer Unprofitabilität mündet, sondern der Partner soll schon noch etwas davon haben. Der zweite Aspekt ist, dass wir uns anhand von Google Popular Times anschauen, wie entwickelt sich die Auslastung über den Tag.
Was man manchmal so sieht, wenn man was sucht, wo was eine stark besuchte Zeit und was eher nicht.
Genau, also wenn man zum Beispiel den Kölner Zoo googelt, dann wird man feststellen, wie ist die Auslastung an den unterschiedlichen Tagen und zu den Uhrzeiten. Und auch das beziehen wir dann in die Preisgestaltung mit ein. Und das dritte ist letztendlich das Wesentliche, das ist eine Dynamik, die der des Aktienmarkts ähnelt. Das heißt konkret, wenn jetzt eine Aktivität auf unserer Plattform sehr beliebt ist, dann wird der Preis dafür etwas steigen. Und wenn die gerade nicht so beliebt ist, dann fällt der Preis. Aber immer nur bis zu der Grenze, die dann auch von dem Partner vorgegeben wird. Und letztendlich durch diese drei Komponenten können wir immer den optimalen Preis je nach Situation ermitteln und dem Partner eben dann, ja, einen zusätzlichen Kunden bringen und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Kunde eben Geld spart.
Jetzt kennt man eben dieses Dynamic Pricing, also so eine schwankende oder variierende oder angepasste Preisgestaltung. Vom Fliegen kennt man so eine ganze Weile, von Hotels auch. Warum war denn die Freizeitbranche da noch nicht weiter?
Ja, also das ist tatsächlich so, also beim Fliegen, da kommt es her. Und Flugzeuge oder Airlines schaffen es, eine durchschnittliche Auslastung von 83% zu erreichen. Freizeitanbieter sind momentan noch bei einer Auslastung von ca. 35%. Das heißt, da ist ein wahnsinniges Potenzial und grundsätzlich ist die Problematik eigentlich sehr ähnlich, denn eine statische, also oder umgekehrt, also eine sehr variable Nachfrage trifft eben auf Preise. Und im Bereich der Airlines trifft es eben auf variable Preise. Das heißt, da passt es. Im Bereich der Freizeitgestaltung trifft es halt momentan noch auf statische Preise. Und das wollen wir letztendlich ändern. Das ist unsere Mission, auch hier die variablen Preise eben einzuführen. Und so verstehen wir uns eben auch. Warum das nicht früher passiert ist, es muss halt irgendwann jemanden geben, dem das halt so auffällt und der dann sagt, okay, das machen wir jetzt einfach mal und das sind wir.
Okay. Und es ist wahrscheinlich auch eine Branche, die jetzt, wenn wir mit den Airlines wiederum vergleichen, die nochmal deutlich kleinteiliger ist und wo wahrscheinlich auch, sagen wir mal, das Thema Digitalisierung, vielleicht auch Ticketing in den Details, bis Corona wahrscheinlich auch eine andere Rolle spielt, also eine geringere Rolle spielt, oder?
Ja, absolut. Im Bereich Airlines gibt es ein paar große Player und da ist es auch alles sozusagen Hand in Hand. Da gibt es überall Schnittstellen und das Thema ist durchgespielt da. Im Bereich Freizeit ist es sehr segmentiert. Es gibt wahnsinnig verschiedene, viele Anbieter, wo man dann auch sehr viele Schnittstellen braucht und das ist insgesamt auch ein Problem, was wir haben. Aber natürlich hat Corona eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt, ne? Weil dadurch hat das Thema Digitalisierung einen ganz neuen Stellenwert bekommen, auch, sag ich mal, QR-Codes als Medium, um Tickets zu nutzen, ist viel wichtiger geworden. Auch das kommt ja letztendlich von den Airlines. Und da sieht man sehr viele Transfers, die jetzt langsam dadurch eigentlich so in Kraft getreten werden oder angeschoben werden. Und davon profitieren wir auch, weil das die gleichen Themen sind, die wir letztendlich auch bedienen.
Also man kennt's und jetzt kommt die Neugier dazu und ein bisschen die Not quasi.
Genau, genau. Auch, wobei man auch sagen muss, dass natürlich für uns diese Corona-Zeit wahnsinnig herausfordernd war, weil wir auch davon natürlich kurzfristig sehr negativ betroffen waren, weil und
wenn man halt nichts machen darf, kann man auch nichts verkaufen, ne?
Ja. Genau, es konnte keiner was verkaufen, völlig richtig. Und jetzt sind wir auch sehr froh, dass wir halt in einem, zumindest jetzt gerade absehbar, in einem Stadium sind, wo es keine vehementen Einschränkungen mehr geben wird.
Was sind so die Erkenntnisse? Das heißt sozusagen die ersten Partner, die ihr habt, sind ja dann jetzt schon seit 2-3 Jahren dabei, andere eben vielleicht noch kürzer, aber erfüllen sich die Wünsche, die Effekte, die sie haben, oder was setzt das auch noch so in Gang, dass man sich bei den Partnern, dass man sich jetzt damit beschäftigt mit dem Thema?
Also tatsächlich können wir schon bei den langen Partnerschaften einige Schlüsse daraus ziehen. Es hat tatsächlich bisher noch keiner der 100 Partner seinen Vertrag gekündigt, obwohl die Verträge eben monatlich kündbar sind. Und wir schaffen es eben, Neukunden in diese Zeitfenster zu bringen. Wir können zum Beispiel die Auslastung bei Zoos und auch bei Thermalbädern um 35% steigern, eben in diesen Zeitfenstern. Okay. Also wenn wir zum Beispiel unter der Woche von Montag bis Donnerstag da zusammenarbeiten, dann schaffen wir es eben in diesen Zeitfenstern die Auslastung um bis zu 35% zu steigern. Und das ist natürlich ein sehr großer, eine große Wertsteigerung für die Partner und natürlich auch für die Kunden. Auch hier kriegen wir überwiegend positives Feedback, dass alles gut geklappt hat. Ab und an gibt es mal natürlich auch ein Problemchen, aber das ist bei einem Startup auch völlig normal und da muss man weiter dran arbeiten und das machen wir sehr gerne.
Ja. Du hast die etwa 100 oder über 100 Partner angesprochen, die jetzt da dabei gehören. Wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr euch ja schon sagen, als Kölner Startup vor allem auch hier im Rheinland erstmal vorgetastet. Jetzt geht es, glaube ich, gerade auch in Bayern so ein bisschen los, wo man auch sagen wir, schon von vornherein schnell an viele Freizeitaktivitäten denken kann, die man da machen kann. Wie ist da die Strategie? Also wie macht das Sinn, sich vorzuarbeiten, auch so ein bisschen, dass man natürlich, wenn man gucken will als Nutzer, möglichst viel in seiner Region wahrscheinlich finden will und nicht nur die eine Aktion.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, also wie man diese Expansion gestaltet. Wir haben das sozusagen in Köln und NRW halt, da haben wir gestartet, weil uns von vornherein klar war, wir brauchen eben eine bestimmte Menge an Aktivitäten, damit Nutzer regelmäßig gucken und buchen. Und das haben wir jetzt hier erreicht. Aber auch hier sind wir immer noch sehr interessiert an neuen Partnerschaften. Wir haben viele Partner, die wir auch gerne noch hätten, die wir noch nicht haben. Und wenn wir jetzt eben in eine neue Region gehen, versuchen wir zu identifizieren, was sind die Zugpferde? Also was sind Partner, die wirklich sehr, sehr beliebt sind, die ein bestimmtes Umsatzvolumen dann auch mitbringen, die eine bestimmte Anzahl an Buchungen auch sozusagen aus den Erfahrungswerten, die wir jetzt in NRW gesammelt haben, vermuten lassen. Und da konzentrieren wir uns zuerst drauf. Und dann kommen die anderen, die auch genauso wichtig sind, weil man immer neuen Content auch braucht, um die Leute dann zum wiederholenden Buchen anzuregen.
Was für Bereiche siehst du jetzt, wenn wir gerade aufs Rheinland gucken, vielleicht noch, wo ihr euch noch mehr wünschen würdet? Oder was sind auch noch denkbare Freizeitaktivitäten, die vielleicht noch nicht in der Zahl auf eurer Plattform finden?
Also es gibt einen sehr bekannten Freizeitpark in der Nähe von Köln.
Ja.
Und den haben wir leider noch nicht. Mit dem würden wir sehr gerne zusammenarbeiten.
Da gab es auch zuletzt, ich glaube, die haben sogar ein bisschen angefangen jetzt mit so ersten Abstufungen bei Preisen, ne, habe ich gelesen.
Ja, genau. Also die fangen auch langsam an mit dem Thema Dynamic Pricing. Und das würde uns wahnsinnig interessieren, einfach mal mit denen zu sprechen und zu gucken, wie man hier vielleicht zusammenfinden kann. Einige große Sportvereine und Sportausrichter, auch mit denen würden wir gerne zusammenarbeiten, weil wir das eben auch als riesengroße Chance sehen, wenn zum Beispiel im Bereich Fußball oder auch Eishockey Spiele stattfinden und hier ist einfach, wird dann keine 100%ige Auslastung erreicht, dann ist das eigentlich auch sehr lukrativ für den Verein, eben noch zu versuchen, kurzfristig die Hütte halt voll zu bekommen, weil das dann natürlich auch für alle mehr Spaß macht. Und auch hier sehen wir noch große Chancen.
Genau, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig besprochen. Das heißt, es ist schon oft auch so, dass es so ein bisschen um die kurzfristigen Slots gibt, ne? Also so ein paar Anbieter wissen wahrscheinlich, dass eben vielleicht der Mittwochvormittag schwieriger ist, aber viele stellen auch relativ kurzfristig eben mit so 1, 2, 3 Tagen Vorlauf die Tickets ein, weil sie eben sehen oder ein Gefühl dafür kriegen, da wäre noch Platz.
Ja, ganz genau. Also bei uns geht es eben vor allem um die spontanen Buchungen. Du hast völlig recht, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also standardmäßig kann man bei uns die Tickets nur 7 Tage, also bis zu 7 Tage im Voraus überhaupt buchen. Und es geht eben darum, spontan auch eher dann junge Menschen von der Couch wegzubekommen, die halt vielleicht sonst Netflix gucken und die dann spontan sagen, komm, ich mach noch mal was, ich guck mir das Spiel noch an, ich gehe heute mal wieder in die Therme oder zum Sport. Sport. Das ist ein ganz elementarer Teil der Idee. Mhm. Und da kann man eben als Partner, auch das ist völlig richtig, selber das mitsteuern. Also wenn ich sehe, heute ist es viel leerer, als ich eigentlich gedacht habe, dann kann ich mit wenigen Klicks noch die verkaufbaren Tickets nach oben bringen. Andersrum, wenn ich merke, heute ist es vielleicht voller als gedacht, dann kann ich die auch mit einem Klick rausnehmen. Mhm. Also wir möchten eine sehr flexible Möglichkeit anbieten, das auch zu handeln, und wir wollen immer im Sinne des Partners auch agieren.
Und das passiert auch tatsächlich, dass die sozusagen dann im Ticketing oder wie auch immer ja dann fast auf so eine tägliche Art und Weise mit euch arbeiten.
Ja, so auf eine täglich ist vielleicht etwas übertrieben. Mhm. Wir versuchen schon, weil das natürlich auch Arbeitsaufwand ist. Ja. Bei den allermeisten ist es so, dass sich eine saisonale Trend bemerkbar macht, dass man das halt zum Beispiel jetzt bei einem Wellnessbad weiß man natürlich schon, welche Tage sind okay. jetzt wichtig. Mhm. Und das wird voreingestellt. Man kann bei uns eben auch so Serientermine einstellen, dass sich das halt immer wiederholt. Aber wenn es dann außergewöhnliche Tage gibt, dann hat man eben immer die Möglichkeit reinzugehen und das dann noch anzupassen, und das ist uns eben wichtig, mhm. Weil das natürlich passieren kann. Wenn auf einmal irgendwie ein Bus kommt mit 50 Leuten, dann habe ich einen anderen Bedarf auf einmal.
Oder ich habe erstmal Dienstag bis Donnerstags günstiger, aber die Feiertage nehme ich raus sozusagen, wenn die dann kommen. Okay, ja. Jetzt sagen wir gerade auch, du hast gerade Corona schon angesprochen, was natürlich euch auch getroffen hat oder den Start wahrscheinlich nicht erleichtert hat zumindest. Gerade so kurz davor gab es ja durchaus so einen Hype auch, was diese Freizeitangebote angeht. Ich denke an so große Unternehmen auch wie Get Your Guide, die sich sehr darauf fokussieren. Wie seht ihr eure Chance, euch da auch in diesem ja durchaus vielleicht nicht ganz bekannten, aber doch durchaus existierenden Segment von Anbietern, auch so ein paar Ticketing-Anbieter sind ja so reingegangen in diesen Bereich, auch mit Corona-Digitalisierungsschub zu behaupten und auch abzusetzen?
Ja, also wir positionieren uns eben einerseits über dieses Dynamic Pricing. Mhm. Wir sind die einzige Plattform, die derzeit eben einen Dynamic Pricing Algorithmus hat und das auch aktiv nutzt. Und wir positionieren uns über Aktivitäten, die vor allem für die Stadtbewohnerinnen und Bewohner interessant sind. Also bei Get Your Guide geht es ja hauptsächlich um Tourismus, Destinationen und dass man eben versucht, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 1-2 Wochen nach Paris fliegt, dass dann möglichst alle Aktivitäten da in Paris gebucht werden. Bei uns ist eben eher andersrum. Ne? Ich bin vielleicht 48 Wochen im Jahr in Köln und nicht in Paris, dass ich gucke, wie kann ich es eben den Stadtbewohnern hier erleichtern, die Aktivitäten zu buchen, und das eben zu den bestmöglichen Preisen. Das ist eher unser Ansatz.
Ja. Wie ist jetzt auch der weitere Weg für euch geplant? Also was soll, wir reden jetzt am Jahresanfang, das macht es einfach. Also was soll 2023 bei euch noch passieren zum Beispiel?
Ja, also ganz, ganz wichtig wird für uns die Einführung eines B2B-Lizenzierungstools. Mhm. Das heißt, wir möchten gerne diese Dynamic Pricing Engine, die wir haben, dieses Buchungssystem auch unseren Partnern exklusiv zur Verfügung stellen, damit die eben über ihre Websites auch dynamische Preise nutzen können und damit ihre Preis- und Auslastungsstruktur einfach optimieren und das dann in Verbindung mit einer Schnittstelle zu unserer bestehenden Plattform, wo eben die Plätze, die nicht so ohne weiteres vermittelt werden können, dann noch inseriert werden und dadurch die Auslastung eben dann noch gesteigert werden kann. Das ist die Erweiterung unseres bestehenden Geschäftsmodells. Und ja, im Zuge dessen suchen wir momentan eben auch Investoren, die gerne in diese Erweiterung investieren möchten. Und das ist zumindest, sag ich mal, für das erste halbe Jahr sind das so die beiden wichtigsten Punkte. Und im zweiten Halbjahr wird es dann darum gehen, dieses Geschäftsmodell wirklich weiter auszubauen, Kunden davon zu überzeugen, das zu nutzen, um eben zu zeigen, wie gut das in der Synergie auch funktioniert.
Mhm. Da sind dann wahrscheinlich auch andere Metropolregionen nochmal die logischen nächsten Schritte, oder? Also im Berliner Raum, Hamburger Raum, Rhein-Main und ähnliches.
Ganz genau, ja. Also wir möchten eine Marktabdeckung erstmal in Deutschland erreichen. Mhm. Wir sind eben jetzt in NRW schon relativ stark und haben ungefähr 50 Partner außerhalb von NRW. Aber es gibt viele Regionen, wo es noch sehr viel Potenzial gibt. Und genau da möchten wir eben auch angreifen und uns positionieren. Wir haben auch schon erste Partner außerhalb von Deutschland. Mhm. Und auch das ist für uns sehr interessant, weil es letztendlich ein sehr skalierbares Geschäftsmodell ist und man auch das, sag ich mal, europaweit auf jeden Fall denken kann.
Okay. Jetzt sozusagen seid ihr zunehmend sozusagen auch über die Grenzen des Rheinlands unterwegs, aber ja eben sozusagen noch oder auch gerade ein Kölner Startup. Ich frag die Gründerinnen und Gründer hier in Köln auch immer, wie lebt es sich denn als Startup in Köln? Ja, eine Szene, die auch, sagen wir mal, erst in den letzten 2-3 Jahren, glaube ich, nochmal so an Sichtbarkeit gewonnen hat. Wie wohl fühlt ihr euch? Wo fehlt's? Was dürfte mehr sein?
Ja, also grundsätzlich fühle ich mich in Köln als Mensch und auch als Gründer sehr wohl. Ich mag es, dass hier sehr viel passiert ist. Du hast es gerade auch schon gesagt, ich finde gerade zum Beispiel die Universität, das habe ich selber sehr eng mitbegleitet, hat sich sehr gut entwickelt. Als wir angefangen haben, war das im Bereich Gründerberatung so eine Art Hinterhofbüro. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist das State of the Art. Da arbeiten, glaube ich, 20 oder 30 Menschen nur bei der Gründungsberatung, und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, eben genau für Menschen wie Jasper und mich, die dann nach dem Studium sich auch entscheiden, sie möchten gründen. Was mir ein bisschen fehlt, ist die Vernetzung zu den anderen Städten, weil ich glaube, wir müssen uns als Kölner Standort überlegen, wie können wir mit München und mit Berlin konkurrieren, und ich glaube, es ist wichtig, eher sag ich mal, auch im Bereich Investoren zu schauen, wie können wir uns als Standort NRW positionieren. Weil ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir hier haben. Wir haben wahnsinnig viele Unternehmen und Menschen, die hier in NRW angesiedelt sind. Und wenn wir Düsseldorf, Köln und noch das Ruhrgebiet zusammennehmen, dann können wir sehr wohl auch mit Berlin und München konkurrieren. Und da fehlen mir noch Initiativen, wie diese Vernetzung der einzelnen Städte eben umgesetzt werden können. Mhm.
Jetzt hast du gerade eure Agenda für dieses Jahr oder fürs erste Halbjahr angesprochen, also viel, viel zu tun. Gibt es trotzdem irgendeine Aktivität, die du vielleicht selbst über euer Portal entdeckt hast und ausprobiert hast und zum Neukunden geworden bist?
Tatsächlich Paddle. Also ich habe selber früher sehr viel Tennis gespielt. Dann fehlt aber da jetzt gerade einfach so ein bisschen die Zeit zu, und wir haben jetzt vor kurzem einen Paddle-Anbieter mit aufgenommen, und das haben wir selber auch schon über Dynamace gebucht, und das finde ich wahnsinnig, macht sehr viel Spaß, ist sehr kurzweilig und ist ein toller Sport.
Ja. Pierte, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei Wirtschaft Köln Unplugged und für die Einblicke.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Vielleicht ist Dynamace ja auch für Sie ein Anlaufpunkt, wenn Sie in den nächsten Tagen oder Wochen neue Freizeitangebote in oder um Köln entdecken wollen. Wir freuen uns wie immer auch über Feedback und Kritik zu unserem Podcast, das gerne an podcast@rotonda.de oder auch über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Und falls Sie Lust haben, unseren Podcast bei Spotify, Google oder Apple zu bewerten, freuen wir uns ebenfalls. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Geschichte aus der vielfältigen Kölner Wirtschaftswelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!